Wandschrank Vibes. Der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands.
Kathi, weißt du, was ich mich frage?
Ja, bitte, Marvin.
Wie viel eigentlich so ein ganz normales weißes Hemd kosten sollte? Also so ein ganz normales Ready-to-Wear-Hemd. Was würdest du dafür maximal ausgeben? Beziehungsweise, was wäre denn, gibt es da eine Grenze, wo man sagt, okay, so viel darf es kosten? Oder was?
Also grundsätzlich würde ich schon mal sagen, so kategorisch Hemden, diese ich sag jetzt mal Designer-Hemden von Gucci, Prada, hast du nicht gesehen, für 400, 500, 600 €. Das darf es nicht kosten. Also ich habe da eine differenzierte Meinung mittlerweile. Aus zwei Gründen, aber wie gesagt, erstmal so grundsätzlich würde ich sagen, so ganz teuer sollte, also da wird es qualitativ nicht mehr besser, sagen wir mal so. So, und,
ja, das stimmt.
Ne? Und zur Untergrenze hin würde ich das von meiner alten Meinung so ein bisschen nach oben korrigieren, aber aus einem bestimmten Grund. Und zwar habe ich kürzlich selber erfahren müssen, dass ich nenne es jetzt mal Know-how, also diese Handwerkskunst hinter einem Hemd, gar nicht mal vernachlässigt werden darf. Und zwar, ich hatte so alte Hemden von drei Ecken irgendwie mal so geschenkt bekommen, ganz gute von irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, wie die Brand heißt, auch so Made in Italy. Also wirklich qualitativ echt gute Dinger, aber einfach zu klein für mich. Und dann dachte ich mir einfach aus meinem Optimismus heraus so, ey, nimmst du einfach zwei von den Hemden, schneidest die einfach ein bisschen großzügiger ab, nähst sie wieder zusammen, dann hast du ein Oversize-Hemd. Rate mal, was das Experiment ergeben hat.
Oversize-Hemd?
Das war Murks. Nein, das ging voll in die Hose. Das ist so kacke. Das sah so kacke aus am Ende. Und deswegen, also da habe ich erst selbst festgestellt, okay, krass, mal eben so einfach so ein bisschen das, so wie ich es halt vorhatte, einfach ein bisschen zu vergrößern, in Anführungsstrichen, dem ist nicht geholfen. Das ist tatsächlich, also da, die Schnittmuster, da steckt schon ein bisschen mehr handwerkliche Arbeit eben hinter. Und seitdem ich das eben aus diesem misslungenen Experiment heraus selbst am eigenen Leib erfahren musste, dass es gar nicht mal so einfach ist, eben so ein Hemd anzufertigen. Würde ich den Preis auf jeden Fall nach oben korrigieren. Ja.
Also ich finde, ein Hemd ist eigentlich so mit eines der einzigen Kleidungsstücke, die man sich vielleicht nicht maßschneidern lassen sollte, weil das einfach relativ unnötig ist. Es ist einfach komplett unnötig. Du kannst dir, ich sag jetzt mal, ja, also jetzt stell dir mal vor, du kaufst dir ein Hemd, so ein weißes Hemd für, weiß ich nicht, 60 Euro, 50 Euro, kann ja auch 30 Euro sein oder sonst was. Du gehst nochmal zum Schneider und kürzt die Hemden oder taillierst es nochmal, dann bist du ja auch nochmal 30, 40, 50 Euro los, weißt du? Und dann bist du ja schon knapp bei fast 120 Euro oder bei 100 Euro. Und deswegen, ich glaube, ein stinknormales Hemd, was genau passen sollte, das ist ein dankbares Kleidungsstück, was du durch viel Suchen und viel Anprobieren eigentlich perfekt hinkriegst. Also mir ist die Frage
da bin ich nicht deiner Meinung.
Weil mir ist die Frage so in den Kopf gekommen, ich meine, Anzüge schneidert man ja Maß. So, ne? Also wenn du einen neuen Anzug kaufst, gehst du immer damit zum Schneider und kürzt die Ärmel oder kürzt die Hosenbeine oder sowas, ne? Oder machst sie vielleicht am Po ein bisschen weiter und sowas. Aber bei Hemden habe ich irgendwie noch nie so wirklich mal beim Schneider was verändern lassen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich habe mal ein Reel gedreht, wo ich ein Hemd angezogen habe und darauf dann so ein Sakko. Und als ich das Sakko angezogen habe, hat es dann auf einmal so gemacht.
Nee.
Und ich hatte so und ich hatte so am Ellenbogen einfach einen Riss drinne. Und da dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Flickst du das oder korrigierst du das? Und dann war es mir einfach zu blöd und habe mir einfach eins zu eins genau nochmal dieses Hemd geholt, so, weißt du? Und dann ist passt. Ich habe noch nie ein Hemd verändert.
Also, ich sag mal so, für 0815 Standardkörper, ich weiß jetzt nicht, ob du den hast, ich habe den definitiv nicht. Ich habe extra lange Arme, ich habe ein relativ breites Kreuz und eben, ja, wenn man es für die Größe so sagen kann, eben eine schmalere Taille. Und diese Kombi ist sehr undankbar für Hemden. So, und dann bestes Beispiel, gerade kurz, ich habe sogar vor kurzem eins gekauft für eine Hochzeit. So, ein schlichtes weißes Hemd. Und jetzt an der Stelle, wir machen kein Product Placement, aber Olymp. Olymp-Hemden, ja, beziehungsweise Olymp als Anbieter, die haben nämlich, da würde ich definitiv sagen, ja, die haben eine breite Palette und eine breite Auswahl und da ist für jeden etwas dabei. Ich glaube, da gibt es niemanden, der da nicht auf seine Kosten kommt in diesem Laden und im äußersten Zweifel kannst du die dann immer noch ein bisschen anpassen lassen, die Hemden, aber das wird da eigentlich in der Regel nicht notwendig sein. Und wie gesagt, ich habe da mehrere durchprobieren müssen. Also ich habe, ich glaube, locker 5, 6 von deren Passformen in unterschiedlichen Größen anprobieren müssen, um dann am Ende das Richtige für mich zu finden. Und das ist dann, wie gesagt, extra langer Arm und super slim, damit das auch am Körper gut anliegt und so. Das ist nicht so einfach. Ein richtig gutes Hemd für deine Größe, gerade wenn du ein bisschen speziell bist, das ist nicht einfach, mein Lieber. Safe nicht.
Nee, ist es auch nicht. Nur, weißt du, es gibt ja auch verschiedene Kragen. Das ist ja auch, also
ja, da geht es ja noch weiter, da hast du unterschiedliche Kragen, richtig. Ja.
So, und was viele auch nicht wissen ist, dass du deine Kragenform nach deiner Gesichtsform aussuchen solltest. Wusstest du das?
Boah, hör auf, ey. Nein, wusste ich nicht, aber komm, ein bisschen übertreiben kann man es auch.
Nee, wirklich. Also das macht wirklich was aus. Das heißt, du hast also, je nachdem, ob du ein rundes Gesicht hast oder ein längliches Gesicht hast oder ein ovales Gesicht, gibt es dazu tatsächlich passende Kragen dazu. Ne? Genau dasselbe auch wie mit, dass der Kragen von einem Hemd dir auch signalisiert oder zeigt, in welchem, ja, also zu welchem Anlass du den tragen sollst. Es gibt zum Beispiel dieses, also
Bruder, übertreib nicht.
Nein, wirklich. Du kannst doch nicht auf einer Hochzeit mit einem Button-Down-Hemd, also quasi, wo der Kragen so Knöpfe
warum
hat.
Warum nicht?
Geht nicht.
Natürlich, das sieht voll sick aus mit einer Krawatte, wenn diese Buttons dann eben geschlossen sind. Ich finde, das sieht voll geil aus.
Da würde ich lieber eine Kragennadel oder.
Ja, kannst du auch machen, aber boah, übertreib. Also, das ist getreu dem Motto, aus allem eine Wissenschaft zu machen.
Ja, aber du willst auch gut aussehen.
Ja, natürlich, aber come on. Also, irgendwo ist immer eine Grenze gesetzt. Also, es gibt ja schon viele Faktoren, auf die du zu achten hast. Und da fange ich doch nicht noch an, zu achten, ob der Kragen zu dem Anlass passt, mein Lieber.
Das ist der Perfektionismus,
der aus uns halt. Gesangsverein, hör mal. Ja, aber red mal weiter, komm.
Ja, und es gibt extra sogar einen Artikel von der GQ, wo genau das steht. Ja, also welche Kragenform passt zu meinem Gesicht? Und ich finde, es ist nicht schlimm, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ne?
Ja, so, okay. Ich mein, welche passt denn zu deinem Gesicht?
Also ich habe jetzt eher, ich würde sagen, eher ein längliches Gesicht oder ein ovales Gesicht, würde ich eher sagen. Und ja, das ist jetzt eine 0815-Antwort oder 0815-Antwort, aber zu meiner Gesichtsform kann ich jeden Kragenstil
tragen. Ja, oder? Ja, klar, natürlich. Wahrscheinlich.
Aber warte, Junge. Zum Beispiel längliches Gesicht, wenn du ein längliches Gesicht hast zum Beispiel, ne, dann brauchst du halt eher oder dann passen halt eher Kragen zu dir von einem Hemd, die so ein bisschen weiter auseinanderstehen. Ja, genau. Oder wenn du sagen
wir mal. Um das optisch ein bisschen auseinanderzuziehen, das Gesicht.
Ja, oder ein rundes Gesicht hast du dann, weiß ich nicht, um das optisch zu verlängern, hast du halt eher dann längere, so einen längeren Kragen, der nach unten geht. So, das ist, also das darf man nicht unterschätzen, dieses Thema, wirklich nicht.
Ja, wie gesagt, also du kannst am Ende aus allem eine Wissenschaft machen und wenn du nicht gerade, jetzt mal Butter bei die Fische, wenn du jetzt nicht gerade mit den absoluten Pros auf der Pitiomo darüber redest, dann wird da keine Sau drauf achten oder irgendwas bemerken. Da musst du und schon die absoluten Fashionballer vor dir haben.
Ja, natürlich, aber hier dann auch wieder gesagt, auch wenn du dich halt nicht daran hältst, ja, und trotzdem geil aussiehst, hast du alles richtig gemacht, ne? Also das darfst du jetzt nicht falsch verstehen. Das ist ja alles nur eine gewisse Orientierung. Ne? Also ich achte da ja auch nicht so drauf.
Das ist Quatsch, das glaube ich dir jetzt nicht mehr. Das glaube ich dir jetzt nicht mehr.
Doch, wirklich, dieser klassische Haifischkragen, das ist zum Beispiel was mir persönlich sehr gefällt. So, auch wenn das jetzt nicht zu meinem Kopfraum passt.
Haifischkragen finde ich aber sick. Das ist tatsächlich auch,
find ich auch geil.
Mein Lieblingskragen von mir, ja.
So. Und auch wenn es jetzt, sagen wir mal, mehr oder weniger nicht passen würde, ich würde es trotzdem tragen, weil ich das geil finde, weil dann trägst du einen geilen Anzug drauf, schöne Krawatte und dann bist du fertig. Weißt du, was ich meine so? Mm-hmm. Aber es ist, also für die Leute, die nichts zu tun haben, die können sich das gerne mal.
Ja, wenn du nichts zu tun hast, dann kannst du an jedem Millimeter an deinem Outfit kannst du dann feilen.
Ja, absolut, naja, genau. Aber ich finde halt so, das Letzte, was ich machen würde, ist mir ein Hemd maßschneidern, um nochmal aufs Thema zurückzukommen. So, ne? Das heißt, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich würde nicht mehr wie 100 Euro für ein Hemd ausgeben. Mhm.
Was sagst du? Also das Einzige, was man, finde ich, noch machen kann, also ich würde als Basis definitiv sagen, der Kragen muss passen. Also dass der oberste Knopf gut zugeht oder dass du nicht mehr genug Luft bekommst. Die Ärmel sind lang genug von der Hemdlänge. Die sind ja meistens ein bisschen länger, um die in die Hose zu stecken. Darüber brauchen wir jetzt nicht zu sprechen. Aber das Einzige, wo ich noch sagen würde, okay, das kann man ändern lassen, das sind eben diese kleinen Mini-Fältchen am Rücken, um eben das schmaler zu taillieren. Weißt du, was ich meine? Die kannst du halt dir nachträglich noch reinmachen lassen. Ich glaube, so teuer ist das auch nicht. Das finde ich, das kann man noch machen. Einfach, wenn du jetzt eins hast, was relativ sackig ist, so wie gesagt, ich habe relativ breites Kreuz, relativ dicken Hals. Das heißt, es ist ja schon größer, das Hemd. Wir reden hier von Größe 44 oder so. Dann könnte es halt unter Umständen sein, dass das untenrum einfach sehr sackig ist und dann kannst du es halt eben taillieren. Finde ich okay. In Anbetracht dessen, also ich, wie gesagt, das ist jetzt hier keine Werbung für Olymp, aber in Anbetracht dessen, was du für die Qualität bekommst, stimmt das bei Olymp schon sehr. Also du bezahlst. Ja, ich glaube,
die sind halt einfach komplett spezialisiert da drauf, ne?
Die sind halt spezialisiert da drauf und wie gesagt, Preis-Leistung bezahlt dann am Ende des Tages für ein sehr gutes Hemd. Also das ist qualitativ absolut einwandfrei, 70 Euro. Und das finde ich absolut fair. Also ich, wie gesagt, in Anbetracht meines Experiments, was ich jetzt vor kurzem gemacht habe, würde ich sogar fast sagen, die 100 Euro darf ein Hemd auf jeden Fall noch kosten.
Mhm. So. Gerade heutzutage, ne? Also 100 Euro ist ja mehr oder weniger jetzt nicht mehr so.
100 Euro ist auch nicht mehr viel. Also bei bestem Willen, 100 Euro ist nicht mehr viel. Im Jahr 2024 und wie gesagt, wenn du gute Kleidung appreciatest, dann darf oder dann kann ein Hemd 100 Euro kosten. Wie gesagt, so alles über 400, das ist, also da wird es qualitativ nicht mehr besser. Brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ja, sowohl am Stoff als auch an der Verarbeitung oder Schnitt, da wirst du keinen Unterschied mehr entdecken. So.
Es gibt Kleidung, die, okay, die kann ruhig mal 300 bis 400 Euro kosten, aber ein weißes Hemd, also weiß ich nicht, so 400 Euro oder 300, gibt es das überhaupt? Gibt es Hemden, weiße Hemden für so viel Geld?
Locker. Also ohne es jetzt genau nachgeguckt zu haben, aber ich glaube, bei den Großen, du willst mir sagen, dass Loro Piana keine weißen Hemden im Angebot hat und du willst mir sagen, dass die nicht weniger als 300 Euro kosten? Nee, mein Lieber.
Ja, aber weißt du, das ist an der Stelle, finde ich den richtigen Grund einfach gar nicht mehr dafür, zu sagen, okay, ich zahle jetzt 400 Euro für dieses Baumwollhemd, verstehst du? So. Weil, also klar, qualitativ hochwertige Klamotten gibt es. Es gibt auch qualitativ hochwertiges Polyester so und so weiter. Aber weiß nicht, bei einem weißen Hemd kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass da irgendwie ab 400 oder 500 Euro da etwas angeboten wird, was du so im unteren Preissegment einfach nicht mehr bekommst, weißt du?
Da wird sich, wird sich nichts mehr tun, wirklich.
Genau. Nee, aber. Weiß ich nicht, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem weißen Hemd seid, wie gesagt, Kathi hat es schon gesagt, Olymp-Hemden, sehr gut, da gibt es verschiedene Level 5, Level 6, Luxor, das sind halt verschiedene Hemdentypen für den gewissen Körper, so, ne, Körperbau, aber was zum Beispiel auch noch ganz gut ist Seidensticker finde ich ganz gut.
Oh ja, definitiv. Oder?
Also kennst du wahrscheinlich, ja, klar, ne?
Definitiv.
So. Oder auch Suit Supply hat auch coole weiße Hemden, so, wo man sagt, okay, kriegst du halt für ein gewisses Budget, kriegst du halt akzeptierte Hemden, jetzt mehr oder weniger. Ne? So. So, also da würde ich sagen, kann man nicht viel falsch machen, einfach durchprobieren. Ne?
Ich habe mal ein Vintage, also so, das ist so relativ so in so einem Blau, so ein Vintage Hemd von Seidensticker. Was heißt Vintage Secondhand? Mein Gott, habe ich das irgendwo mal erstanden in so einem Secondhand-Shop. Das ist qualitativ richtig, richtig sick. Also ich glaube, Seidensticker ist auch noch ein bisschen teurer als Olymp. Ich glaube, die liegen dann preislich eher so bei, ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ich glaube 100 bis 120 Euro, glaube ich. Mhm. Aber die sind qualitativ super gut. So, hier, ich bin jetzt mal drauf. Einfach um mal so ein bisschen dich zu triggern. Ich bin jetzt auf der Seite von Dior. Mhm. Ein Hemd, okay, da ist jetzt eine kleine Bienenstickerei, okay.
Er nimmt sich einfach Christian Dior als
Beispiel. Ja, ist doch egal, aber es ist ein schlichtes weißes Hemd und darum geht's doch, oder nicht?
Mhm. So. Ja, darum geht's. Und?
Ja.
Hau raus.
Ja, was kostet es? Sag was.
250, 300 Euro.
Es fängt bei 600 Euro. Das klassische Hemd, ganz klassisch, ohne nichts, ist 650 Euro.
Alter,
lass dir das auf der Zunge zergehen. Ich verstehe es nicht. Also Leute, warum? Also warum kauft man? Egal.
Wahrscheinlich auch 100%.
Ich will jetzt nicht ranten. Also ja, natürlich. Also das wäre ja wohl das Mindeste. Also wenn die jetzt so anfangen damit irgendwas beizumischen, dann ist das wohl die Höhe. Klar, vielleicht ist es da super. Aber man darf immer nicht vergessen, es ist ready to wear. Es ist kein... Es ist nicht an deine Körper. Wäre das jetzt noch maßgeschneidert und alles, hätte ich gesagt, okay, vielleicht kann man dann 400 Euro noch dafür ausgeben. Easy. Aber 650 Euro für ein Ready-to-Wear-Hemd? Nein.
Nein, auf gar keinen Fall.
Nein.
Genau. Apropos Seidensticker, das Ganze, was auch ganz witzig ist, rat mal, woher kommt Seidensticker?
Weißt du, was ich früher mal dachte, wie man das ausspricht? Ich dachte immer, das wäre der Seidensticker. Ach, Seidensticker. Ich so, und ich habe das immer, ich glaube, in Bielefeld bin ich immer da ja, vorbeigefahren. Richtig, ja, ich bin immer in Bielefeld.
Nee, Seidensticker kommt aus Bielefeld.
Nee, doch, ich bin jedes Mal an diesem bei denen vorbeigefahren. Ich glaube, es ist sogar die Firmenzentrale von denen. Und ich denke mir jedes Mal so, hey, was ist dieses Seidensticker? Also als ich noch jung war natürlich. Seidensticker, machen die Sticker aus Seide? So, hey, no joke, ich wusste es einfach nie.
Ja, geil, witzig, ey. Ja, krass, kann man auch so sehen, ja. Was ganz witzig ist, ist, wie gesagt, die kommen aus Bielefeld und die haben halt so eine ähnliche Historie wie Hugo Boss. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber damals im Zweiten Weltkrieg hat Hugo Boss ja die Uniform für die Wehrmacht gemacht, ne? Das weiß man ja irgendwie. Ich weiß nicht, wusstest du auch, oder?
Ja, doch. Also, dass ausschließlich Hugo Boss die gemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Mit Sicherheit gab es noch andere Supplier. Aber dass der da maßgeblich beteiligt war, ja, das weiß ich.
Genau, und was ganz interessant ist, während des Zweiten Weltkriegs wurde die Produktion auf Arbeitskleidung und Uniform unter anderem für Lazaretts umgestellt und Zwangsarbeiter in der Fabrik eingesetzt. Also 1938 wurden erstmals über 1 Million Hemden pro Jahr gefertigt und dieser Walter Seidensticker wollte ich jetzt gerade sagen, dieser Walter Seidensticker war auch NSDAP-Mitglied und während der NS-Zeit auch so in dieser Wäschereiindustrie tätig. Also finde ich auch richtig krass einfach, ne? So, dass das so heutzutage dann auch so einfach weiterverkauft
wird. Ja, das wäre jetzt so nämlich meine Frage. So, ist es dann im Jahr 2024 dann noch, also sollte man diesen Laden unterstützen, jetzt mal so ganz doof gesagt? So, das wäre jetzt diese Diskussion. Mhm. So, ja, er war Mitglied, ja, okay. Aber der Bre lebt schon lange nicht mehr. Also pff. Keine Ahnung, wie die Firma
nach dieser führt. Folge wird keiner mehr dieses Hemd kaufen.
Wirklich, ey. Wir boykottieren seine Sticker.
Ja, Mann.
Raus!
Krass, wie gesagt, hab ich nicht gewusst. Das bin ich gerade auch so zufällig gerade draufgetreten. Dachte mir, ich erzähl das mal. Ey, Wahnsinn.
Krass, ey.
Ja. Nee, aber hat ja, wie gesagt, ich meine, irgendwo hast du ja auch recht. Das hat ja heute auch gar nichts mit dem von damals zu tun. So, nein, ne?
Als der so. Krieg vorbei war, ja, dann war er Mitglied. Ja, er hat die Firma gegründet. Aber was ist denn dann von damals übrig geblieben? Nur der Name. Da ist ja nur der Name.
Ja, also. Eben, ja, genau. Ich finde es auch ganz cool, dass diese Hemden auch immer so ein kleines Rosensymbol haben, irgendwie so als kleines Detail. Mm, mm. das macht die auch irgendwo so ein bisschen aus.
Ah, ich mag so kleine, so als Logo, so kleine Mini-Stickereien, finde ich total geil.
Genau, aber ich selber hab's, muss auch ehrlich gestehen, ich hatte noch nie eins an oder noch nie eins
bestellt. Ey, ich hab's mir damals, ich hab's glaube ich für 5 Euro geschossen. Seinen Sticker.
Also da kann man ja wirklich nichts machen.
Da kannst du gar nichts gegen sagen. Also, wie gesagt, das saß geil, qualitativ super. Und das ist auch, was ich auch super geil an solchen Hemden finde, die sind dann, die musst du eigentlich praktisch nicht bügeln. Die wäschst du, dann hängst du die auf und die sehen so aus wie immer schon. Das finde ich total geil. Also das ist für mich so ein Qualitätsmerkmal. Wenn das diese Eigenschaft erfüllt, dass es einfach sehr einfach zu bügeln ist oder praktisch nicht gebügelt werden muss und trotzdem noch 100% Baumwolle ist, dann ist das für mich qualitativ top-notch.
Ja, 100%. Ja. Apropos 5 Euro und Schießen. Du warst auf dem Flohmarkt, ne? Du hast da irgendwas ergattert? Erzähl mal. Also,
ich war heute noch auf dem Flohmarkt, gerade wiederkommen. Also die Folge wird auf dem Samstag aufgenommen. Wir kommen gerade, ich komme gerade vom Flohmarkt und ich habe eine richtig geile Silberkette gefunden. Dieses Mal habe ich mich so ein bisschen übers Ohr hauen lassen. Kommt auch mal vor. Dafür haben wir, das ist so ein Schmuckhändler. Es ist so ein, ja, ich glaube, du wirst es auch kennen oder jeder, der schon mal auf den Flohmarkt gegangen ist, der wird es kennen. So ein arabischstämmiger Bürger, Mitbürger, der am Telefon oder auch so, wenn er redet, so irgendwie so eine aggressive Art an sich hat. Weißt du, was ich meine? So, wenn er mit einem redet, der schreit einen immer an. So, ey Bruder, ich
15 Euro!
Komm, mach 15 Euro. Ja, wirklich, also die schreien einen immer an. Ne? So, und dann telefoniert er neben einen. Das ist für einen schon so ein bisschen unangenehm, wenn er dann so rumbrüllt. Ja, auf jeden Fall so ein Stand. Und wie gesagt, da waren wir schon öfter und der hat auch echt ganz gute Sachen ab und zu. Und dann diese Kette, war so eine Silberkette mit so einem ganz normalen, mit so einer relativ dünnen, ja, so dünn ist sie nicht, so, ich denke mal, so einen halben Millimeter dicke Cuban Chain, so ungefähr. Und dann so ein auch aus echt Silber, so ein sieht ein bisschen aus wie so ein Buddha, so ein Buddha, der halt eingestanzt ist, so in so ein Emblem. Total geil. Richtig schönes Teil. Wieder ein kleines Stück zu meiner Sammlung hinzugefügt. Also ich habe es schon mal gesagt, Silberschmuck oder generell Schmuck kannst du dir auf dem Flohmarkt echt am besten kaufen.
So geht's auch, ne? Wie gesagt. Vor allen Dingen auch günstiger als im Läden, also so in so Läden, weil es halt einfach auch irgendwo Flohmarkt ist. Mhm. Und Flohmarkt ist immer ein bisschen günstiger und der Wert, es geht ja nicht verloren irgendwo, ne?
Richtig, richtig, ganz genau. Also den Materialwert, deswegen bin ich auch einfach ein großer Fan davon, echt Schmuck zu kaufen. Und ich habe mir glücklicherweise das günstigere Edelmetall ausgesucht. Ich will es jetzt nicht als Wertanlage, um Gottes Willen das nicht, aber zumindest hast du dann das Material an sich verliert halt nicht seinen Wert am Ende des Tages. Klar, wenn du es dann kaufst, also wenn du jetzt was Neues kaufst, wenn es nicht gerade von Tiffany ist oder von Cartier oder hast du nicht gesehen, sobald du es kaufst und sobald du es einmal trägst in der heutigen Zeit, dann verliert das ja automatisch seinen Wert und dann hast du im Prinzip eigentlich nur noch den Materialwert. Den du vorfindest. Klar, wenn du jetzt Goldschmuck hast, der sehr, sehr perfekt und fein und sauber gearbeitet ist, dann wird die Arbeit auch noch, also kriegst du auch noch für die Arbeit das Geld. Aber so im Großen und Ganzen bin ich einfach, wie gesagt, ein großer Fan davon, Echtschmuck zu kaufen, weil du dann am Ende des Tages mindestens den Materialwert immer drin hast. Den wirst du nie, oder der wird nie verloren gehen.
Ja. Ja, voll, genau. Ob es jetzt 800er ist, 925er oder ja, 900er.
Ja gut, in der heutigen Zeit ist es 925er und früher, genau, hattest du ja dann noch 800er, 835
gibt es auch noch.
835, ganz genau. Da gab es ja dann noch andere Qualitäten und heutzutage ist es halt Sterling Silber 925. Ich glaube, heute kriegst du auch nichts anderes. Also ich habe zumindest noch nichts mehr anderes gesehen.
Ja, also das ist mir auch immer aufgefallen. Also heutzutage kriegst du 925 und damals war es halt 800er oder so. Ne? Und dann gibt es halt die Leute auf dem Flohmarkt, also so die Händler, die dann irgendwie sagen, okay, oh, das ist 800er, das muss von 1994 sein und sowas. Aber ich glaube, das ist, weiß ich nicht, ich glaub, weiß nicht, ob das, ob da was dran ist oder ob das Quatsch ist oder nicht.
Weißt du überhaupt, wofür die Zahl steht?
Ich glaube, dass die Zahl steht für so, ja, das ist quasi so ein Qualitätsding oder so ein Qualitätsmerkmal für das Sterbensilber. Und ich glaube, das beschreibt so ein bisschen die Reinheit des Metalls.
So, richtig, also ganz genau. Ganz
925 genau. Sind dann, glaube ich, 92% reines Silber und davon sind dann 7,5% andere Metalle. So, weißt du? Das heißt, perfekt, ich würde jetzt sagen, mal, yes. Ich würde mal sagen, 800er Silber ist dann 80% Gehalt und nicht so hochwertig wie 925.
Theoretisch schon, ja, genau. Also wenn man so drüber nachdenkt, dann war das Silber von damals, also das ältere Silber, war theoretisch qualitativ schlechter, in Anführungsstrichen, weil da einfach mehr beigemischt wurde. Also du hast es perfekt zusammengefasst, wenn du jetzt 925er Silber beispielsweise nimmst, dann hast du von 1000 Parts hast du 925, also sprich 92,5% reines Silber und dann der Rest ist beigemischt, weiß ich nicht, was man da beimischt, Zink, Messing oder so, kann ich hier auch gar nicht genau sagen. Genau, und das beschreibt einfach die Reinheit des Edelmetalls, ganz genau.
Ich meine sogar zu sagen, dass 800er die Grenze ist. Also alles, was unter 800, also 80% Silbergehalt ist, darf, glaube ich, gar nicht gesetzlich gestempelt werden.
Echt jetzt?
Ja, genau.
Okay.
Hä? Also alles, was über 8, also vielleicht auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, alles, was über 800, also über 80% Silbergehalt ist, darf gestempelt werden und ist dementsprechend dann auch echt. Alles darunter ist dann nicht echt und kann auch wirklich strafrechtlich verfolgt werden, ne?
Ja gut, aber okay, aber ich finde jetzt irgendwas auf dem Flohmarkt, das nicht gestempelt ist. Es könnte ja dann theoretisch sein, dass ich da 70% immer noch, mindestens 70% Silberanteil drin habe. Und gut, dann kaufe ich alles irgendwie für ein Eu auf, weil es ist ja Modeschmuck in Anführungsstrichen. Und dann lasse ich das einschmelzen, dann habe ich dann richtig dicken Batzen Silber. Könnte ja theoretisch, also verstehst du, was ich meine?
Ja, aber ich glaube, da brauchst du, ich glaube, ja.
Ja, das ist jetzt extrem gesagt, aber theoretisch, ja, da könnte ja auch, der Silberanteil könnte ja auch groß sein.
Ja, natürlich, klar. Kann auch ein 70 sein oder 65%.
Und das ist ja immer noch
voll viel. Ja, kann alles sein, ich weiß nicht. Aber ich glaube auch, das ist historisch bedingt einfach eine gewisse Herstellungssache. Ich glaube, es gibt, kann man Silber denn herstellen? Also so mit einem so kleinen Silbergehalt, so von 60%?
Ach so, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
So Herstellungsarten
gibt dafür. Kein Juwelier. Nee, das weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich finde das Thema aber voll spannend. Ich habe sogar letztens mal drüber nachgedacht. Also ich in meinem Hobbywahn Kenobi, habe letztens auch irgendwie gedacht, so, boah, seinen eigenen Schmuck machen, weil ich ja ein Riesenschmuckfan bin. Und dann irgendwie so Negativform herstellen und dann einfach sich so selber Schmuck gießen und dann so ein bisschen polieren. Fände ich voll geil. Aber wenn man dann wieder drüber nachdenkt, wie viel Equipment du brauchst und wie teuer dieses Equipment ist und dann brauchst du ja trotzdem bisschen Know-how. Ja, dann habe ich die Idee auch schnell wieder verworfen, aber cool fände ich es definitiv.
Absolut, wirklich, absolut. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Silber kann man sich immer holen. Ich muss ehrlich sagen, Silber, also Silberschmuck auf dem Flohmarkt, gerade so Armreifen oder so, da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, dass es
wieso?
Von der Quali her halt gut ist, weil ich hatte halt, kann sich erinnern, als ich mal so ein Silberarmreif geholt habe, das ist mir dann irgendwann mal durchgebrochen. Ei. Und ich habe das dann zum Juwelier gebracht, weil ich wissen wollte, was das kosten würde, dass er es mir einfach nur noch zusammenschweißt oder zusammentut. Das hat einfach 35 Euro gekostet. Habe ich natürlich dann an der Stelle nicht gemacht, weil ich dann einfach, ich habe ja 10 Euro dafür bezahlt, aber das würde sich dann einfach irgendwo nicht mehr lohnen. So.
Aber das ist das denn 925er Silber gewesen?
Das ist 925er Silber gewesen.
Mm-hmm. Ja gut, am Ende des Tages kannst du ja theoretisch auch sagen, okay, du hast viel altes Silber, was du dann irgendwie nach und nach sammelst, was du vielleicht auch nicht mehr trägst oder findest oder geschenkt bekommst oder whatever, dass man das dann halt so als Materialwert verkauft. Oder ja, vielleicht findet sich ja dann wirklich irgendein Kollege, Freund, Freundin, wie auch immer, die dann eben hauptberuflich so Goldschmied ist und dir dann das einschmelzen kann und daraus irgendwas gießen kann. Whatever, keine Ahnung. Könnte ja auch sein.
Ja, kann alles sein, ja.
Das wäre auch lässig, ja. Darauf hoffe ich immer noch die ganze Zeit, dass sich irgendwer bei mir meldet und sagt, ey, hier, ich mach einen eigenen Schmuck. Und dann gebe ich so ein paar Sachen einfach dahin, lass sie einschmelzen und mir daraus was Nettes gießen oder das Design, whatever. Das wäre geil. Also wenn jemand da draußen so ist, slidet unsere DMs. Ich wäre richtig down für sowas.
Safe. Ja, apropos Flohmarkt. Es gibt eine Geschichte, die ich dir ganz gerne erzählen möchte und die ich auch gerne den Zuhörern und Zuhörern teilen möchte, weil ich hier an der Stelle auch nicht weiter weiß. Und ich finde, das ist auch eine Sache oder eine Geschichte, die man unbedingt erzählen muss. Und zwar habe ich vor kurzem auf dem Flohmarkt einen Pelzhändler getroffen. So. Und der hatte eine ganz interessante Jacke, die mir sofort ins Auge gefallen ist. So, jetzt ist die Frage, das ist ja eine Sache oder das ist ja ein Thema, was mehr oder weniger mit Samthandschuhen angefasst werden sollte. Würdest du, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Pelz oder eine Pelzjacke siehst, ja, aus einem Fell oder bestehend aus einem Fell eines Tieres, welches sehr selten ist oder was so vielleicht in der Hinsicht nur dieses Tier wahrscheinlich noch nie gesehen hast, ja, also ein seltenes Tier oder sowas, was würdest du tun? Würdest du dran vorbeigehen, würdest du es kommentieren, was würdest du tun? Fändest du es schlimm oder halt nicht? Also,
boah.
Weil ich sag dir ehrlich, diese Jacke, die ich da gefunden habe, die war aus die war aus Seehund. So. Und ich habe die
Seehund.
Seehundjacke.
Ich wiederhole es nochmal, Seehund.
Seehund, ja. Und der Händler hat mir halt gesagt, okay, das ist eine Jacke, die hat er damals irgendwie für 5.000, 6.000 Mark bekommen oder gekauft, aus den 70ern, aus den 80ern oder 90ern und ja, gefällt sie mir und so weiter. Und das, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie, das war irgendwie so ein mulmiges Gefühl, was ich so hatte, aber an der anderen Stelle denke ich mir so, okay, das ist halt Vintage, so, ne? Und jetzt die Frage, also
aber warte mal, wo kommt denn diese Jacke her, dass sie aus Seehund ist?
Also er hat gesagt, dass er sie irgendwie damals aus Alaska hat und
Okay, das
und ich denke mir auch so, das ist ja so, also wieso nimmt man das halt so auf dem Flohmarkt mit und verkauft das so, weißt du? Das ist halt so eine Sache, die ich mich halt gefragt habe. Kann auch sein, dass er Schluss redet, aber die hat sich schon sehr, sehr echt angefühlt.
Also ich sag mal so. Ich fang mal ganz von vorne an. Im Jahr 2024 gibt es ja immer noch Leute, die Pelz tragen. Also das ist doch Pelz, oder nicht? Ist das dann Leder? Nee, ist ein richtiger Pelz.
Unterschied zwischen, vielleicht hier an der Stelle nochmal den klaren Unterschied machen. Was ist der Unterschied zwischen Leder und Pelz? Weil die Leute sagen immer, boah, Pelz, wow, das kannst du doch nicht tragen, das ist unmoralisch. Tragen dabei irgendwie Nike Air Force One, die aus Leder bestehen. So, ne? So, und der deutliche Unterschied zwischen Leder und Pelz ist, also so wie ich das jetzt recherchiert habe, es kann sein, dass es jetzt richtig oder falsch ist, aber Leder ist in der Regel aus Kuhhäuten gemacht. Ja, also und das sind quasi, also Leder wird als Überreste oder werden als Überreste vom Schlachter angesehen, die sonst eh weggeschmissen werden. Bei Pelz ist es aber so, dass dafür extra Tiere gejagt und getötet werden, um deren Pelz zu benutzen. Und das ist quasi der moralische Unterschied zwischen Leder und Pelz, laut Literatur.
Boah, okay, krass. Also ich bin gerade selber ein bisschen baff, dass per Definition dieser Unterschied eingestellt wird oder dargelegt wird. Hätte ich ja zum Beispiel so nicht gesagt. Für mich ist...
Ich sehe es auch nicht so. Also moralisch gesehen finde ich, Pelz und Leder sind beides Tierprodukte, die mehr oder weniger von getöteten Tieren stammen.
Verstehe ich, ja. Wobei man auch bei dem Lederthema sagen muss, also wobei für mich ist, bei mir hört es nicht bei der Kuh auf tatsächlich. Es gibt auch, ich habe ein Wildlederhemd aus Schweinsleder, aus spanischem. Ja gut, das Schwein wird geschlachtet und da bleibt dann auch die Haut übrig. Okay, dann könnte man das vielleicht theoretisch auch als Leder ansehen. Aber es gibt ja unterschiedliche Arten von Leder, und auch beim Leder muss man ja innerhalb des Leders nochmal unterscheiden. Weil ich bin mir sogar ziemlich sicher, du sagst jetzt nämlich, dass das Leder ein Abfallprodukt ist. Aber ich glaube tatsächlich, auch wenn du jetzt beispielsweise die ganz großen Häuser Hermes nimmst für die Birkenbag, du kannst mir nicht erzählen, dass die in Anführungsstrichen das Abfallprodukt nehmen. Ich glaube, da ist es nämlich genau andersrum. Oder was heißt andersrum? Aber da werden dann die besten Produkte ausgesucht, und ich kann mir dann schon vorstellen, dass da eben genau umgekehrt gedacht wird, okay, das Leder muss möglichst perfekt sein und der Rest, also sprich auch das Fleisch, ist dann das Abfallprodukt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, voll. So. Oder Kanada Goosejacken mit Enten ist ja genau dasselbe.
Ja, oder? Ja, wobei das ist nochmal was ganz anderes. Also komm, lass uns jetzt also echt mal bei diesem Thema Leder bleiben.
Sorry, ich wollte dich jetzt nicht.
Nee, alles gut. Es gibt ja auch, ja gut, also per Definition finde ich das krass, weil ich wusste das so nicht in der Form. Weil man, es gibt ja auch noch theoretisch Krokodilleder, Schlangenleder, was weiß ich was noch für ein Leder, was, keine Ahnung.
Also, warte mal.
Ist das dann noch falsch, Leder oder? Weil das ist ja dann auch, das ist ja kein Abfallprodukt.
Leder ist einfach nur die entharte Haut. Pelz ist da noch mit Haaren dran. Weißt du, was ich meine? Das ist so eigentlich von der Definition her eigentlich das Richtige. So, ne?
Richtig.
Aber
ja. Genau.
Was ich meine, ist der Stellenwert in unserer Gesellschaft zwischen Leder und Pelz. Weißt du, so, ne? Also von der Definition her, also rein von der Definition her wird es wahrscheinlich so sein.
Rein vom Stellenwert ist diese Diskussion absolut verwerflich zu sagen, Pelz geht für mich gar nicht, aber Leder, ja, Leder trage ich wohl. Das geht gar nicht. Also wenn du dich mit tollen Lederschuhen identifizieren kannst, dann solltest du eigentlich, natürlich sieht die Realität ganz anders aus, aber eigentlich müsstest du dich dann, müsstest du auch eine gewisse neutrale mindestens Meinung zu Pelz haben. Mhm. So, haben aber die meisten nicht.
Haben auch nicht, genau. Haben richtig, nicht. Ja, das stimmt. So. Deswegen, also an der Stelle nochmal, um dann nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, muss ich ehrlich sagen. Es hat sich auf jeden Fall sehr krass angefühlt. Ich bin aber weitergegangen, weil ich da irgendwie ein bisschen Respekt vor habe. Kannst du diese Denkweise ein bisschen verstehen?
Die Denkweise kann ich zu 100% verstehen. Also ich habe tatsächlich auch eine ganz klare Meinung zu Pelz. Neu produzierter Pelz im Jahr 2024 beziehungsweise im 21. Jahrhundert geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht klar. Das muss ich jetzt schon mal an der Stelle ganz klar und deutlich sagen. Pelz, heutzutage neu produzierten Pelz, weil dazu muss man sagen, gerade in Europa herrscht eine Züchtung extra von, ich glaube, das sind sogar Nagetiere, um eben Pelz zu produzieren. Und ich finde, das geht überhaupt nicht klar. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich per se komplett Anti-Pelz bin, weil was ist denn mit Vintage-Pelz, mit alten Pelzen, wo schon mal ein Tier für gestorben ist?
Und da kann ich dir gleich was zu sagen.
Bewusst ein Tier zu gestorben ist. So.
Guck mal, dazu muss ich dir was sagen. Sag das habe ich natürlich auch recherchiert. So. Mhm. Bei Stern.tv oder bei Stern.de gibt es einen Artikel, der genau sagt, die Passage habe ich mal rausgesucht, was macht man mit Vintage-Pelz? Ist es verwerflich, Vintage-Pelz zu tragen?
Oh, jetzt richtig bin ich gespannt.
Dass Vintage-Pelze schon vorhanden sind und kein weiteres Tier für ihre Produktion sterben muss. Aber auch hier führt das Tragen natürlich dazu, Pelz weiter salonfähig zu machen. Ja, und salonfähig heißt in dem Sinne von die Etikette der Gesellschaft entsprechend, weißt du, so dass halt dass man das Ganze salonfähig macht, also in die Gesellschaft noch weiter.
Aber willst du mir sagen, es ist unverwerflicher, ein Produkt dann bewusst, ich sag jetzt mal, wegzuschmeißen oder wegzuschließen, weil du wirst es ja nie wieder tragen, dann wegzuschließen, um es nie wieder zu tragen. Ist das dann würdevoller für dieses bereits gestorbene Tier? Oder ist es würdevoller zu sagen, okay, ja, es ist gestorben. Ja, okay, vielleicht werde ich es ja dann irgendwo salonfähig halten. Aber wieso sagt man dann nicht, okay, ab jetzt wird die Produktion komplett verboten und Vintage-Pelze, also die bereits vorhanden sind, ja, die kann man tragen. Definitiv kann man die tragen. Weil, wie gesagt, das ist dann, das, wie gesagt, dann verliert das Tier, finde ich, wenn man dieses Produkt dann noch wegschmeißt oder verbrennt oder weghängt und nie wieder aus dem Schrank holt. Es ist dann würdevoller, als zu sagen, okay, es ist schon mal gestorben und dann lohnt es sich wenigstens und ich trage es auch wieder. Oder ich trage so lange, bis es auseinanderfällt, bis zum letzten.
Ja, aber jetzt hör dir mal diese Möglichkeit an. Du hast einen alten Pelz irgendwo gefunden in der Kleidersammlung oder geerbt, keine Ahnung, weiß ich nicht was. Läufst damit durch die Straßen, ja, es ist, weiß ich nicht, ein Fuchspelz oder weiß ich nicht, Nerz oder Chinchilla oder was das auch immer ist. Und dann sieht das ein reiches 16-jähriges Mädchen im Restaurant und sagt, Mama, ich will auch einen Pelz haben. So, und dann sagt die Mutter, okay, du hast es hier gesehen, wir kaufen dir einen Pelz.
Ja, das okay, ja, ja gut, aber suchen die sich dann einen gebrauchten Pelz oder will die dann bewusst einen neuen kaufen?
Ja, das kann man da in dem Sinne nicht sagen, aber die Gefahr läuft darauf hin, dass sie sich vielleicht, oder die Möglichkeit ist da, dass sie sich einen neuen Pelz kaufen.
Ja gut, aber das verstehe ich, aber deswegen sage ich ja dann auch, okay, dann wird neu produzierter Pelz bewusst verboten und eben nur noch mit dem gearbeitet, was es im Jahr 2024 an gebrauchtem Pelz eben gibt und eben nicht neuem Pelz. Also, dass man einfach bewusst die Möglichkeit nimmt, einen neuen kaufen zu können. Verstehst du? Wobei, ich muss vielleicht auch noch mal so ein bisschen zurückrudern. Ich finde, da ist es auch noch mal, da muss man auch noch mal unterscheiden. Ich finde, ein Pelz von einer gefährdeten Tierart, die immer schon gefährdet war oder zu einem bestimmten Zeitraum oder jetzt oder gar nicht mehr existiert, das sollte man dann gesellschaftlich vielleicht dann nicht noch weiter triggern. Also da ist vielleicht dann auch so eine Grenze gesetzt, wo ich sage, das muss da nicht sein. Also ich muss jetzt niemanden sehen, der in einem Leopardenfell rumläuft, weil die Tiere auch so schon bis zum letzten gejagt und ausgerottet wurden. Das finde ich durchaus definitiv verwerflich. Doch. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Seehunden ist, ob die vom Aussterben bedroht sind, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch wiederum schwierig. Weil du musst es auch mal so vorstellen, du musst es ja auch mal von der anderen Seite vorstellen. Du hast jetzt gerade gesagt, und deswegen war auch dieser Punkt so wichtig, dieses Produkt kommt aus Alaska. Und wenn du an so Länder denkst wie Alaska, Grönland, Island, Russland, vor allem Sibirien, die Ecke, da musst du dir das mal vorstellen, die Menschen benötigen Pelz, um zu überleben. Du hast da im Winter Temperaturen von minus 30, minus 40 Grad. Und du benötigst, also it's my no joke, die Menschen benötigen Pelze, um da in dieser Winterkälte zu überleben. Das muss man mal so, also so von der anderen Seite einfach betrachtet, dass das einfach kulturell anerkannt ist, einfach weil man da theoretisch in diesen Breitengraden einfach nicht überleben kann. Mit der Kleidung, die wir hier in Europa hergestellt bekommen. So ein Canada-Goose, ja, ich glaube, selbst da ist es schon, ja, vielleicht. Also vielleicht wird das auch reichen, keine Ahnung. Wobei wir dann auch wieder bei Gänsedown sind. Ob das besser ist, weiß ich nicht. Ist ja auch wieder irgendwo so ein verwerfliches Thema. Aber die brauchen das. Das muss ich mal geben. Voll, die brauchen voll. Das, um da zu überleben.
Damals vielleicht, ja.
Weiß ich nicht, es ist.
Mittlerweile?
Bro, es gibt. Da gibt es immer noch Regionen, da hast du minus 45, 50 Grad im Winter. Du willst mir sagen, du kommst da mit so einer Polyesterjacke, kommst du da weit? Vergiss es. Oder so einer Thermojacke oder sowas, vergiss es. Kannst du knicken, du wirst damit nicht überleben. Ich sag's dir, wie es ist. Und deswegen, also an der Stelle. Wenn es rein funktional notwendig ist, dann finde ich es auch wiederum okay. Weil das ist ja dann, wie gesagt, so ein gesellschaftliches oder so ein lokales Thema einfach ist. Bei uns trägst du den einfach nur für den Style. machen wir uns nichts vor.
Ja, klar. Und jetzt stell dir mal vor, ich hätte diese Seehundjacke gekauft und freue mich daran. Was denkst du, wie oft ich irgendeinen Spruch oder irgendwie da eine dumme Anmerkung bekommen hätte, so, weißt du?
Ja, definitiv. Also das ich glaub, da, ist gesellschaftlich also ist das hier Anmerkung. Gesellschaftlich ist das hier höchst unanerkannt, ja.
Genau. Vielleicht nochmal ein kleiner Fakt für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht noch nicht wussten. Es gibt tatsächlich Vermarktungsverbote für Pelze von einigen geschützten Arten, wie zum Beispiel Luchsen. Mhm. Finde ich ganz interessant. Generell Wildkatzen, das darfst du auf gar keinen Fall. Mhm. Und hier steht noch Ocelot oder Ocelot, keine Ahnung, was das für ein Tier ist oder was das sein soll, aber
ich habe noch nie was von gehört.
Genau.
Okay, aber es aber gibt ein Vertreib, also ein Verkaufsverbot.
Vermarktungsverbot.
Aber genau. Auch für alte Produkte, also für generell neu, alt, alles.
In Deutschland existiert bislang kein konsequentes Verbot für den Betrieb von Pelzfarmen, sondern nur ein grundsätzliches Verbot mit Erlaubnisvorbehalt für Farmen, die höhere Tierschutzstandards erfüllen. Das bedeutet, dass es nach wie vor möglich ist, Pelzfarmen zu betreiben in Deutschland.
Ocelot, kurz eingeworfen, ist auch so eine Art Wildkatze.
Mhm, genau. Ja, das dazu. Also das war ein Thema, was mir ein bisschen am Herzen lag. Vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben, was eure Meinung dazu ist. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und das war halt, das ist auch eine Sache, das ist halt auch mit Vorsicht zu genießen, dieses Thema.
Ey, definitiv, ne? Definitiv. Das ist ein höchst kontroverses Thema, verstehe ich hundertprozentig. Und vielleicht ist nicht jeder meiner Meinung. Alles gut, keine Frage. Aber es ist meine persönliche Meinung, ganz ehrlich. Und bevor es, wie gesagt, schlimmstenfalls auch noch weggeschmissen, geschreddert, verbrannt wird, ey, dann kann man es wenigstens noch würdevoll bis zum Ende der Lebenszeit dieses Produktes tragen. Mhm. Carti out.
Apropos, es gibt aktuell bei Gucci gibt es ein Vintage, was rede ich da? Bei Vestia Collective gibt es aktuell einen Gucci-Mantel. Ein Vintage-Pelzmantel von Gucci aus Fuchs. Mhm. 2000 Euro.
Mhm. Boah, so. 2000 finde ich sogar noch relativ wenig.
Also, ja, absolut. Und ich glaube, die werden so in dem Preissegment, gerade von solchen High-Fashion-Brands, werden sie halt in dem Stil irgendwo gehandelt. Ne? Aber ich weiß nicht, ich finde jetzt auch irgendwie, es gibt jetzt kein krasses Outfit, wo ich sage, okay, mit Pelz sieht es besser aus. Verstehst du, was ich meine?
Vor kurzem war ja gerade bei den Girls dieser Mob-Wife-Trend. Der ist ja jetzt gerade irgendwie so gefühlt zu Ende gegangen, glaube ich. Und so ein Mob-Wife ist ja so ein bisschen so Mafia-Braut, also so ein bisschen frei übersetzt Mafia-Braut-Trend. Und da war tatsächlich so ein Pelzmantel, also klar, natürlich die meisten dann Fake-Pelz, aber so ein richtig so Fake- oder Pelzmantel-Style war dann so, stand dann hoch im Kurs tatsächlich vor kurzem bei den Frauen.
Ja, krass. Ist das vorbei oder gibt's?
Boah, ich glaube, das ist schon so gerade am Ende. So, das hieß Mob-Wife-Trend. Da war also zumindest mein Instagram geflutet von. Ich glaube, das ist jetzt so langsam wieder durch das Thema.
Auch geil hier diese Definition von Mob-Wife. Der Mob-Wife-Look bezeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus klassischer Eleganz, selbstbewusstem Auftreten und einem Hauch von Disco-Glam und Drama. Typische Merkmale sind figurbetonte Kleidung, opulente Stoffe wie Kunst, Pelz, haben sie extra hingeschrieben, Seide, Samt oder Satin, sowie auffällige Accessoires und Animal Prints. So, inspiriert von den stilvollen Ehefrauen der Mafia aus den 70er
Jahren. Ja, Mafia-Braut, habe ich doch gesagt. Sinngemäß hat es gepasst. Ja.
Wahnsinn.
Ja, ich weiß genau, was. Ja. Könnte mit Sicherheit das ein oder andere Outfit aufwerten, aber um das Thema rund zu machen, ich würde es nicht tragen.
Okay, also ich wollte eben nach deiner Meinung fragen, was du davon hältst, aber.
Ich würde es, ja, also wenn's was gäbe, was nicht zu sehr nach Pelz schreit, weil es gibt ja auch wiederum Pelz und Pelz, dann hast du so eine Wildkatze, da sieht man ja, dass das Pelz ist. So, aber wenn du dann sowas Dunkles mit vielleicht auch kurzen Haaren, irgendwas Unauffälliges hast, dann ist das ja schon ein sehr zurückhaltendes Teil. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß nicht. Ja, ich habe mir vor ein paar Jahren, habe ich mir schon überlegt, so Leoprint, so, ne, wird eh nie wieder.
Ich mag Leoprint sehr gern, Alter. Ich mag Leoprint wirklich, aber als Print. Ja. Nee, so eine, also da, das wäre bei mir auf jeden Fall raus. Also, wie gesagt, so was Unauffälliges, das kann man unter Umständen noch machen, aber alles in Richtung Wildkatze, auffällig, wo man wirklich sieht, das war mal oder ist ein Pelz. Nee. Ganz klares Nope.
Ja. Also ich muss aber an der Stelle auch eine kleine Empfehlung ausgeben, so, um das Thema vielleicht nochmal abzuschließen oder rund zu machen. Mhm. Ich rate euch, das mache ich auch immer ganz gerne und ganz oft, sich ein paar Dokumentationen über so dieses Thema anzuschauen. Das ist immer ganz interessant, weil dann hat man nochmal eine ganz andere Sichtweise auf das Thema. Verstehst du, was ich meine?
Voll, das ist voll die geile Idee. Mir ist gerade selber aufgefallen, ich habe mir einfach seit Ewigkeiten keine Doku mehr reingezogen. Früher war das ja immer so voll, das war mal voll geil, irgendwie so nach dem Suff abends, nachts um 4 Uhr morgens, NTV und ein paar und so ein paar geile Dokus einfach flexen. So geil.
Ja, Mann. So ist es, ja. Genau. Und dabei einzupennen.
Voll geil. Ey, ich glaube, ich muss mir mal wieder Dokus
reinziehen. Was machst du heute?
Heute gleich, Abend ja. 23.30 Uhr NTV oder N24 oder sowas. Oder D-Max oder Welt oder keine Ahnung, wie sie alle heißen. Schöne Doku-Fetzen heute.
100%. Ja, aber Gott sei Dank sind wir ja aktuell immer noch, ich sag jetzt mal, noch nicht dazu gezwungen, bei diesen Temperaturen Jacken, Pelze oder ähnliches oder Co. Oder was auch immer zu tragen. Also von daher, vielen, vielen Dank, dass wir heute über dieses Thema sprechen konnten.
Marvin, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ciao, amigo.